Ja, wir wollen uns herzlich grüßen an diesem Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, dass die Plätze alle gut besetzt sind. Vielen Dank für das Interesse. An einer Universität hatte der Professor für Wirtschaftswissenschaften einen neuen Assistenten eingestellt. Und dieser Assistent war jetzt zuständig für die Prüfungsaufgaben. Aber dieser Assistent war früher selbst einmal bei diesem Professor gewesen, hatte dort die Vorlesung besucht und kannte also die Gepflogenheiten des Institutes. Und als er nun die Prüfungsaufgaben vorgelegt bekam, die bei der nächsten Prüfung jetzt zum Einsatz kommen sollten, guckte er sie sich an und da stellte er fest, es sind dieselben Aufgaben, wie er sie damals schon gehabt hatte. Er sagte, Herr Professor, das sind ja genau dieselben Aufgaben, die wir damals hatten. Er sagte, Herr Professor, stimmt. Die Aufgaben sind immer dieselben, nur die Antworten, die ändern sich von Jahr zu Jahr. Das ist das, was wir nicht suchen. Antworten, die sich von Jahr zu Jahr ändern. Wir brauchen für unser Leben Antworten, die bleibend sind, die heute Abend gültig sind, die morgen gültig sind, ja, die eine ganze Ewigkeit gültig sind. Solche Antworten suchen wir. Das ist das, was wir brauchen. Und so wollen wir heute Abend nachdenken über ein paar Fragen, die für uns alle wichtig sind, weil sie in unserem Leben von grundlegender Bedeutung sind. Das Thema des heutigen Abends heißt darum, was ist Zeit und was ist Ewigkeit? Ich glaube, das sind Fragen, über die wir schon alle nachgedacht haben. Was ist eigentlich das Wesen der Zeit, in der wir leben? Warum durchlaufen wir diese Zeit? Und was kommt danach? Was wird dort sein? Das sind Fragen, die uns echt bewegen. Über die Zeit haben viele Leute nachgedacht. Die Philosophen, die Mathematiker, die Theologen, die Biologen, die Astronomen, alle möglichen Leute denken nach über die Zeit. Augustinus hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt und er kam zu folgendem Ergebnis. Er sagte, was ist Zeit? Also er fängt mit einer Frage an. Wenn mich jemand fragt, weiß ich es. Will ich es aber einem Fragenden erklären, dann weiß ich es nicht. Also er hatte auch sein Problem mit der Zeit. Anderthalb Jahrtausende später konnte der englische Philosoph und Mathematiker Alfred North Whitehead dieser Verwirrung des Augustinus nur seine eigene Frustration hinzusetzen, indem er sagte, es ist unmöglich, über die Zeit nachzudenken, ohne von der Empfindung der Begrenztheit menschlicher Intelligenz überwältigt zu werden. Er wusste es auch nicht. Da stehen wir jetzt. Ein paar Jahrtausende Philosophiegeschichte, wo Hunderte, vielleicht Tausende von Philosophen nachgedacht haben über diese Frage und zu uns keine Antwort geben. Es gehört zum Wesen der Philosophie, dass sie Fragen stellt. Erwarten Sie nie von der Philosophie eine Antwort. Der bekannte Philosoph Hans Lenk sagte, von meinem Fachgebiet kann man nur Fragen erwarten, aber nicht Antworten. Aber wir wollen nicht neue Fragen hören, wir wollen Antworten haben. Und so will ich gleich am Anfang sagen, wir setzen uns heute Abend ein Ziel, und dieses Ziel wollen wir erreichen. Wir wollen am Ende wissen, was Zeit ist. Darum sind wir auch zusammengekommen. Sie haben ja auch Zeit eingesetzt, um etwas über die Zeit zu erfahren. Was also ist Zeit? Zunächst einmal betrachten wir das Phänomen Zeit aus der physikalischen Sicht. Die Zeit gehört physikalisch gesehen zum Basissystem von 7 Grundeinheiten der Physik. In der Physik haben wir 7 Basiseinheiten und das ist die Länge, die Masse, die Stromstärke, die Temperatur, die Stoffmenge, die Lichtstärke und die Zeit. Alle Größen, die wir in der Physik kennen, werden zusammengesetzt aus diesen 7 Grundgrößen in Kombination. Für die Fläche haben wir die Einheit Quadratmeter, das ist also Länge mal Länge. für die Geschwindigkeit Meter durch Sekunde. Also sind zwei Einheiten miteinander verknüpft. Das ist nicht immer so einfach. Es gibt Einheiten, die sind etwas komplizierter zusammengesetzt. So zum Beispiel die Einheit der Kraft. Das ist Kilogramm mal Meter geteilt durch Sekundenquadrat. Wissen Sie, was ein Sekundenquadrat ist? Können Sie das vorstellen? Ich auch nicht. Und so machen es auch die Physiker. Wenn Sie sich das nicht mehr vorstellen können, was das ist, dann geben Sie der ganzen Sache einen neuen Namen. Und so heißt die Einheit der Kraft ab sofort ein Newton. Und ist man das Problem los. Ein Newton ist dann nachher das, was wir eben hier gesagt haben. Oder denken Sie an die Einheit der Energie. Die Einheit der Energie ist Kilogramm mal Meter Quadrat geteilt durch Sekundenquadrat. Was ist das nun? Nun, das ist ein Joule. Und dann haben wir das Problem gelöst. Aber kehren wir zurück zur Zeit. Heute Abend soll uns die Zeit beschäftigen. Die physikalische Einheit der Zeit ist die Sekunde. Die Sekunde war früher definiert als der 86.400. Teil eines mittleren Sonnentages. Das hatte so einige Probleme mit sich gebracht. Der mittlere Sonnentag ist nämlich, wie wir herausgefunden haben, nicht konstant. Der ändert sich. Der ändert sich von Jahrhundert zu Jahrhundert. Außerdem ist der mittlere Sonnentag auch nicht so reproduzierbar, dass wir den zerhacken können und sagen, das ist jetzt eine Sekunde. Das hat so seine Probleme. Das haben die Leute erkannt und so haben sie sich international zusammengesetzt und überlegt, wie können wir eine Sekunde genau definieren? Und das geschah 1967 auf einer internationalen Konferenz. Es war die 13. Generalkonferenz für Maß und Gewicht, sowas gibt es. Und die haben beschlossen, was eine Sekunde ist. So macht man das. Man beruft ein Gremium und dann stellen die das fest. Und die haben gesagt, eine Sekunde, jetzt hören Sie ganz genau zu, dann wissen Sie, was eine Sekunde ist. Eine Sekunde ist das 9.192.631.770-fache eines ganz bestimmten Cäsiumatoms, wie es schwingt. Also wie misst man nun eine Sekunde? Man zählt die Schwingungen, man muss natürlich sehr schnell zählen. Und wenn diese über 9 Milliarden Schwingungen vergangen sind, ist genau eine Sekunde vergangen. Nicht? Also jetzt wissen wir, wie es geht. Nun merken wir schon, das Ganze ist nicht so leicht, das ganze Abzählsystem da. Und darum machen wir das wie überall in der Technik, wenn wir das nicht selbst lösen können, überlassen wir das irgendeinem Gerät. Und in diesem Fall ist das eine Atomuhr. Und eine solche Atomuhr steht bei uns in Braunschweig bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, wo ich auch tätig bin. Und wir sind ein wenig stolz darauf, dass wir sogar die genaueste Atomuhr der Welt haben. Die ist sehr genau. Die geht nämlich so genau, wenn es diese Zeit auf der Erde gäbe, dann hätte sie in 5 Millionen Jahren nur eine Sekunde Abweichung. Das ist sehr genau. Aber Sie fragen natürlich sofort, auch zu Recht, brauchen wir denn eine solche Genauigkeit? Um jetzt heute Abend zu dieser Veranstaltung zu kommen, reichte ja unsere normale Uhr aus. Brauchen wir denn eine Atomuhr, die uns das nun so genau mitteilt, wie nun die Zeit gemessen werden muss? Es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen, die abhängig sind von einer so genauen Zeitmessung. Als nach mehr als dreijähriger Flugzeit durch unser Planetensystem die Raumsonde Voyager 1 unterwegs war und sie sollte Aufnahmen von dem größten Mond des Saturns machen, von dem Titan, da ist bekannt, dass die Sonde das Ziel auf 19 Kilometer genau erreichte. Ein Zeitfehler von nur einer Tausendstelsekunde hätte eine Abweichung vom Kurs von mehreren hundert Kilometern gehabt. Und dann wären diese schönen Farbaufnahmen, die wir heute zur Verfügung haben, nicht möglich gewesen, sie dort zu machen. Also wir sehen, die Ortsbestimmung wird mit Hilfe der genauen Zeitmessung gemacht. Heute haben wir für die Ortsmessung auf der Erde das sogenannte GPS-Verfahren zur Verfügung. Mit diesem Verfahren ist es möglich, eine Position auf der Erde auf wenige Meter genau zu ermitteln. Große Schiffe können die Position auf dem Atlantik so genau angeben, dass man sagen muss, was meinen wir denn, vorne dem Bug, nicht wahr, oder mittschiffs oder wo auch immer. Auf wenige Meter genau kann die Position angegeben werden. Auch die Forscher, die unterwegs sind in den Wüsten dieser Welt, können genau angeben, wo sie sich gerade befinden. Und das geschieht mit Hilfe der genauen Zeitmessung. Diese Zeitmessung geschieht dann mit Satelliten, die sich um die Erde bewegen, und aus der Differenzsignalmessung kann man dann die genaue Position auf der Erde bestimmen. Man hat so ein kleines Gerät bei sich und dann weiß man schon, wo wir sind. Wir waren im Sommer auf der Insel Jüst gewesen, um dort Urlaub zu machen. Und eines Tages kamen auch unsere Nachbarn hin, die haben so ein Segelboot. Und die haben dort auch im Segelboot so ein kleines Ding, um den Ort zu messen. Und waren wir im Jüster Hafen und hat mein Nachbar mir genau gezeigt, wie das geht, hat das eingeschaltet, hatte eine Seekarte und konnte zeigen, wir befinden uns jetzt gerade im Jüster Hafen, was wir auch wussten. Aber dieses Gerät hat das immerhin uns mitgeteilt. Genau anhand der Seekarte, wo wir uns befinden. Die kleinste Zeitspanne, die die Physiker jemals messen konnten, ist die Lebensdauer bestimmter Elementarteilchen. Und zwar existieren die nur für den billionsten Teil einer Milliardstel Sekunde. Das ist das Kleinste, was wir an Zeitmessung kennen. Die längste Zeit, die wir kennen, ist die, die vergangen ist seit der Schöpfung dieser Welt. Davor gab es keine Zeit. Und es wird einmal ein Danach geben, wo es auch keine Zeit mehr geben wird. Die Zeit ist ein Phänomen, das schöpfungsmäßig angelegt ist für diese Welt, sonst nirgendwo. Nur in dieser Welt, in der wir leben, gibt es das Phänomen Zeit. In allen Bereichen der Wissenschaften kennen wir Zeitmessungen und Zeitkonstanten. Die Schwingungsdauer dieses Cäsium-Atoms, das wir in Atomuhren verwenden, es ist das Cäsium 133, es hat eine Schwingungsdauer von 100 Billionstel Sekunden, so etwa. Kann man natürlich noch viel genauer ausrechnen. Die Periodendauer eines 440-Hertz-Tones, der Chor könnte uns das genau sagen, das ist der Kammerton A, und der schwingt mit 2¼ Sekunden. Ja, auch ziemlich schnell. Die Periodendauer des sichtbaren Lichtes liegt bei etwa 2 Billiardstel Sekunden. Also sehr, sehr schnell schwingt unser sichtbares Licht. Wir haben auch Zeitkonstanten in der Astronomie. Ich will Ihnen auch mal ein Beispiel nennen. Der schnellste bekannte Pulsar, den wir kennen, hat eine Periodendauer von 0,001558, da haben wir mal die genaue Zahl, Sekunden. So schnell pulsiert er. Und man hat schon überlegt, ob man nicht diesen Pulsar nehmen kann, um damit eine neue Definition für die Zeit zu machen. Weil die auch sehr präzise ihre Zeitsignale, ihre Rotationssignale aussenden. Aber wir haben es doch so entschieden, es ist am besten, wenn wir die Zeitmessung auf der Erde machen, dann wissen wir, was wir im Labor haben und sind nicht abhängig von irgendwelchen anderen Instrumenten, die uns dann etwas anzeigen. Auch in der Biologie haben wir Zeitkonstanten. Zum Beispiel bei einer Spitzmaus dauert ein Herzschlag 0,06 Sekunden. Bei Menschen, wie wir wissen, das ist unser Puls, so etwa eine Sekunde. Und bei einem Wal dauert ein Herzschlag 4 Sekunden. Aber nun müssen wir wissen, ein Wal hat auch ein Herz, das ist so groß wie ein Pferd. Das dauert dann schon ein bisschen länger, bis das einmal so pulst. Was Zeit aus der Sicht der Physik ist, wissen wir also recht genau. Und vor allen Dingen können wir es sehr genau messen. Aber wenn wir über die Zeit nachdenken, dann merken wir, damit ist das Wesen der Zeit noch nicht erfasst. Zeit ist mehr als das, was wir in der Physik feststellen. Zeit spielt eine ganz wesentliche Rolle in unserem eigenen Leben.
Und darüber müssen wir auch nachdenken. Ja, ich meine, das ist sogar die zentrale Frage unseres Lebens. Was ist Zeit in unserem Leben? Der Nobelpreisträger für Physik, Erwin Schrödinger, hat einen Aspekt zum Ausdruck gebracht, der beides miteinander verbindet. Und er sagte: Denn die Zeit ist wahrlich unser gestrengester Herr, indem sie das Dasein eines jeden von uns in enge Grenzen zwängt. 70 bis 80 Jahre, so wie es in Psalm 90 zu lesen ist. Damit hat er eine Brücke gebaut von der Physik zur Bibel. Wenn wir wissen wollen, was Zeit ist, dann werden wir die eindeutige, die klare Definition für unser Leben nur in einem einzigen Buch der Weltgeschichte finden. Und das ist die Bibel. Ich habe viele Bücher gelesen und ich habe manches versucht zu studieren, durchzuackern, was andere gesagt haben über die Zeit. Ich habe das alles wieder verwerfen müssen, weil es letztlich nicht weitergeführt hat. Was die Bibel uns sagt über die Zeit, das ist tiefgreifend. Das spricht uns selber an. Und hier merken wir, hier sind wir ganz persönlich angesprochen. Und darum wollen wir weiter nachdenken über die Zeit. Die Bibel stellt zunächst einmal etwas sehr Wesentliches fest über das Phänomen der Zeit. In einem der ältesten Bücher der Bibel überhaupt, im Buche Hiob, da steht Folgendes geschrieben: Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit. Er steht auf wie eine Blume und fällt ab. Er flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Er hat seine bestimmte Zeit. Die Zahl seiner Monden steht bei dir. Du hast ein Ziel gesetzt. Das wird er nicht überschreiten. Eine ganz wesentliche Aussage über die Zeit unseres Lebens also. Im Neuen Testament spricht der Jesus auch über die Zeit. In der Bergpredigt sagt er: Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen kann? Und was will er damit sagen? Niemand. Niemand kann das zugeteilte Maß an Zeit verlängern. Niemand unter uns. Auch wenn wir es meinen, können wir nicht. Ich staune auch immer, wie präzise die Bibel ist, wie genau sie ist. Denn absetzen von unserer Zeit, das können wir sehr wohl. Durch Alkoholgenuss, durch Nikotin, durch schlechte Lebensweise. Es gibt viele Methoden, die das zugegebene Maß an Zeit zu verkürzen. Das können wir. Nur verlängern können wir nicht. Das ist eine wesentliche Aussage, die wir schon mal festhalten können. Wir alle, die wir heute Abend hier sind, wir haben ein vom Schöpfer zugeteiltes Maß an Zeit. Das ist uns gegeben. Diese Menge an Zeit kennen wir allerdings nicht, wie viel das ist. Aber bei Gott steht hier, ist diese Zeit bekannt. Eine wichtige Tatsache, die für unser Leben von Bedeutung ist. Aus diesem Grunde steht im Psalm 90 ein ganz zentrales Wort für den Umgang unseres Lebens mit der Zeit. Da steht nämlich: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ein interessanter Satz. Klug werden wir nicht durch die Zahl der Semester, die wir vielleicht studiert haben, sondern klug werden wir dadurch, wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen. Auch in jungen Jahren. Es sind viele junge Leute heute Abend hier, darüber freue ich mich besonders. Auch dann gilt das, denn die Bibel ist für alle Menschen geschrieben. Wir sind klug, wenn wir bedenken, dass wir einmal sterben müssen. Aus diesem Grunde habe ich für mein Leben einen Leitsatz abgeleitet. Ich möchte mein Leben jetzt so leben, wie ich es 5 Minuten nach meinem Tode gelebt haben möchte. Dass ich dann nicht sagen muss, hättest du doch dies und jenes anders gemacht. Sondern dass wir unsere Zeit so planen, so einsetzen, dieses kostbare Gut so damit umgehen, dass wir am Ende nicht sagen müssen, hättest du es doch anders gemacht. Und das ist das Wunderbare, das Großartige für uns alle, die wir heute hier sind. Wir sind noch alle in diesem Bereich der Zeit, wo wir unserem Leben eine grundlegende Korrektur geben können, wenn es nötig ist, auch für den Umgang mit unserer Zeit. Das ist etwas Wichtiges, etwas Gutes, was möglich ist in unserem Leben. Wir wollen zunächst einige Aspekte der Zeit bedenken. Zeit ist nicht speicherbar. Wir können ja heute mit unseren Computern sehr viele Daten speichern und die dann irgendwann wieder auf Abruf vorholen. Mit der Zeit geht das nicht. Die Zeit ist nicht speicherbar. Die Zeit läuft einfach dahin. Zeit können wir auch nicht verleihen, so wie eine Hausfrau der Nachbarin vielleicht mal einen Pfund Zucker leiht und dann irgendwann zurückbekommt. Das geht mit der Zeit nicht. Wir laufen alle mit demselben Maß an Zeit durch diese Welt. Ja, wir können so sagen, das können wir uns so vorstellen, wir sitzen auf einem Fließband, das ist das Fließband der Zeit, und auf diesem Fließband sind wir alle fest angeschnallt, mit einem dicken Gurt, richtig, so ein breiter Gurt, nicht wahr, rumgeschnallt, und da sitzen wir auf diesem Fließband der Zeit. Wir fahren alle mit derselben Geschwindigkeit. Niemand von uns fährt schneller oder langsamer. Wir fahren alle gleich schnell. Wir fahren nämlich 24 Stunden pro Tag. Der amerikanische Präsident genauso wie unser Bundeskanzler und genauso wie wir, die wir heute Abend hier sind. Alle fahren wir mit gleicher Geschwindigkeit auf diesem Fließband der Zeit. Niemand kann den anderen überholen und niemand kann eine Pause machen auf diesem Fließband. Auch wenn wir selbst vielleicht eine Pause machen. Das Fließband der Zeit fährt weiter. Es fährt unentwegt, unaufhaltsam weiter. Das ist ein wichtiger Aspekt der Zeit. Zeit können wir nicht überspringen, nicht schneller durchlaufen. H.G. Wells hat einen Roman geschrieben, einen Science-Fiction-Roman, und da ist jemand, der hat eine Zeitmaschine erfunden. Ein tolles Ding, nicht? Man setzt sich rein, nicht? Ein Ganghebel, vorwärts, rückwärts, alles ist dort möglich. Und das ist auch verfilmt worden. Und jetzt wird da gezeigt, wie der Erfinder sich in seine Maschine reinsetzt und fährt nun. Er fährt durch die Zeiten, durch die Jahre, durch die Jahrzehnte. Und dann denkt er, steigst du mal aus. In Science Fiction ist ja alles möglich. Und hat sich auch die Welt verändert. Die Welt passt zu der Zeit, die er dort hat. Und nun steigt er aus seiner Zeitmaschine und sagt, jetzt muss ich mal sehen, wie das jetzt alles dort aussieht. Und plötzlich trifft er dort einen jungen Mann. Denkt er, den kennst du doch. Wer ist das? Und er spricht ihn an, und wo er gerade so mit ihm spricht, da sagt er, wir kennen uns doch. Da sagt er, nee, ich weiß nicht, wer bist du denn? Und dann im Gespräch stellt sich heraus, es ist der Sohn seines Freundes, der nun dort später dann in anderer Zeit lebt. Er setzt sich wieder rein in seine Zeitmaschine und fährt weiter durch Jahrhunderte hinweg. Die Welt verändert sich, Kriege sind gewesen, Wiederaufbau, alles ist dann passiert. Und dann nachher setzt er sich am Ende wieder rein, Rückwärtsgang rein, und er kommt wieder zurück an seinen Ausgangspunkt. Das ist möglich in Science Fiction, aber nur in der Idee. Die Wirklichkeit der Zeit ist eine andere. Wir fahren gleichmäßig dahin. Wir können auch nicht aussteigen oder unser Fließband der Zeit anhalten, so wie das Mr. Thomas Donaldson in Kalifornien verspricht. Er sagt, wer zu mir kommt, da wird ein Ärzteteam das Blut abpumpen, es kommt eine Kühlflüssigkeit rein und dann geht es ab bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff. Wird man eingefroren und mit gegen viele Dollars verharrt man dann in irgendeiner Kühlkammer, und wenn man will, vielleicht wenn da jemand eine Krankheit hat und er hofft, dass in 20 Jahren diese Krankheit heilbar wird, dann wird er wieder aufgetaut und dann wird er behandelt und dann kann er weiterleben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, das wird nicht möglich sein. Dieses Fließband der Zeit fährt weiter. Und niemand kann aufgetaut werden, wenn er sich hat einfrieren lassen. Eine falsche Vorstellung von der Zeit. Das wird nicht möglich sein. Wenn wir über die Zeit weiter nachdenken, dann möchte ich jetzt einen Gedanken ins Spiel bringen, der aus meinem Fachgebiet kommt, aus der Informatik. Was ist Information? Ich habe festgestellt, dass es zwischen Information und Zeit eine Ähnlichkeit gibt. Das ist eigentlich gar nicht zu erwarten. Zeit und Information sind so unterschiedliche Phänomene, wo wir auf Anhieb sagen würden, die haben absolut nichts miteinander zu tun. Die sind doch völlig unterschiedlich. Und doch, sie sind ähnlich. Und darum will ich ganz kurz erklären, was Information ist. Information hat 5 Ebenen. Auf 5 Ebenen können wir Information beschreiben. Und dann erst haben wir Information vollständig beschrieben. Die unterste Ebene der Information ist die Statistik. Wenn wir ein Buch zur Hand nehmen und zählen die Buchstaben, wie oft in einem dicken Buch ein A vorkommt, eine schöne Urlaubsbeschäftigung übrigens, und dann, wenn Sie das durchgelesen haben, die A's gezählt haben, dann zählen Sie die B's und so weiter, nicht? Dann ist doch der Urlaub rum, nicht? Aber wenn wir das tun, dann haben wir Statistik gemacht. Dann haben wir die Buchstaben gezählt, wir haben nach statistischen Prinzipien eine Information behandelt. Das wäre die Ebene der Statistik. Aber nun wissen wir alle, wenn wir ein Buch aufschlagen, da stehen Buchstaben, die zusammengefasst sind zu bestimmten Wörtern. Und diese Wörter wiederum, die sind zusammengesetzt zu Sätzen. Und das Ganze geschieht nach Regeln, wie das geschrieben wird und wie das dargestellt wird. Und diese Regeln nennen wir unsere Grammatik oder es gibt dort das schöne Fremdwort, die Syntax. Das ist die nächste Ebene der Information, das ist die Syntax. Jetzt kommen wir zur dritten Ebene. Die dritte Ebene der Information ist die Semantik. Und Semantik heißt Bedeutung. Was ist die Bedeutung dieses Textes in diesem Buch zum Beispiel? Und dieser Inhalt, der dort beschrieben ist, das geschieht auf der Ebene der Semantik. Jetzt kommt die nächste Ebene. Information hat immer eine Konsequenz, eine Folge, eine Handlung. Und diese Handlung wird beschrieben auf der Ebene der Pragmatik. Also wenn jemand hier reinkommen würde und würde sagen, im Flur brennt es, nicht wahr? Dann würden wir nicht mehr so ruhig hier sitzen bleiben. Das heißt, dieser kurze Satz, es brennt, würde eine Reaktion bei uns auslösen, dass wir irgendwas tun würden. Und das ist die Pragmatik, das ist das Handeln. Und das höchste Ziel, das es gibt, das eigentliche bei der Information, ist das Ziel. Und dieses Ziel wird beschrieben mit dem Fremdwort Apobetik. Apobetik also einer Information ist das Ziel der Information. Warum ist diese Information gesendet worden? Was ist die Absicht gewesen, dass ein Sender die Information gesendet hat, damit wir sie bekommen? Und das können wir bei jeder Information durchbuchstabieren. Wenn wir eine Postkarte aus dem Urlaub schreiben, dann wollen wir dem Empfänger eine Freude machen. Das ist das Ziel dabei. Oder wollen ihm mitteilen, wie groß die Koteletts dort sind. Oder sowas, ja? Das ist ja auch eine wichtige Information für ihn. Der muss das ja auch wissen. Und das ist das Ziel, das ist die Apobetik. Und jetzt können wir feststellen, dass diese Aspekte alle auch bei der Zeit vorkommen. Das zeigt uns so die Bibel. Und das wollen wir jetzt im Folgenden tun. Wir wollen die 5 Ebenen der Zeit einmal durchgehen. Also Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik, Apobetik. Das zeigt uns in dieser Weise die Bibel. Ich staune überhaupt, dass man aus der Bibel das alles rausziehen kann. Die Bibel ist das Buch mit der reichhaltigsten Information, die es überhaupt gibt. Kein Buch ist so reichhaltig wie die Bibel. Und kein Buch der Weltgeschichte ist so ausschließlich wahr wie die Bibel. Es gibt kein anderes. Selbst die modernsten Fachbücher müssen in 1-2 Jahren umgeschrieben werden, verändert werden aufgrund neuerer Erkenntnisse. Die Bibel niemals. Die Bibel ist gleich in der ersten Auflage richtig geschrieben. Gibt es nur bei der Bibel. Also etwas ganz Besonderes, wenn wir die Bibel in der Hand haben. Und nicht nur in der Hand haben, sondern auch darin lesen und diese Information zur Kenntnis nehmen. Ich fange also an mit der untersten Ebene der Zeit, mit der Statistik, und wir schauen in die Bibel hinein, was die Bibel uns zur Ebene der Statistik der Zeit sagt. Und da lesen wir zunächst einmal, dass die Bibel uns aufmerksam macht, dass das Maß an Zeit, das wir haben, sehr klein ist. Wenig Zeit haben wir nur. So steht zum Beispiel in Hiob 7, Vers 6 bis 7, meine Tage sind leichter dahingeflogen, denn eine Weberspule und sind vergangen, dass kein Aufhalten gewesen ist. Gedenke, dass mein Leben ein Wind ist. Unser Leben vergeht so schnell wie ein Wind. Merkwürdig, dass die Bibel das so vergleicht. Kurz und knapp ist die Zeit, die wir haben. Schauen wir uns einige andere Aussagen an, die etwas aussagen über die Statistik, also über die Menge der Zeit, und sie sind alle gleichlautend. Zwar mit anderen Worten, mit anderen Bildern beschrieben, aber sie zeigen uns alle dasselbe an. In Psalm 144, Vers 4 lesen wir: Ist doch der Mensch gleich wie nichts, seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Auch wieder hier der Eindruck, schnell vorbei, wie ein Schatten dahin huscht. So geht unser Leben dahin. Im Psalm 39, Vers 6 heißt es: Siehe, meine Tage sind einer Handbreit bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir. Zwei Gedanken vermittelt uns die Bibel auf der Ebene der Statistik. Die Zeit ist ein Mengenmaß, und dieses Mengenmaß, das können wir wirklich auch mit der Atomuhr messen. Dieses Maß an Zeit, was wir haben. Also wir können sagen, die physikalische Zeit ist das, was wir auf der alleruntersten Ebene der Zeit kennen. Nämlich das Maß der Zeit. Und was die Bibel uns sagt, ist, dieses Maß an Zeit, diese Menge, ist kurz. Sie wird verglichen mit Dingen aus unserer Erfahrungswelt, wird verglichen mit einem Wind, mit einem Dampf, mit einem Schatten. Das ist das, was wir hier aus der Bibel zunächst entnehmen können. In 1. Chronik 29, Vers 15 steht: Wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Das ist zunächst etwas, was zu vermelden ist auf der Ebene der Statistik. Wir kommen zur nächsten Ebene, das ist die Syntax. Auch die Syntax der Zeit ist etwas Besonderes. Sie hat eine Struktur. Und damit ist gemeint, welche syntaktischen Regeln haben wir für den Umgang mit der Zeit? Welche Strategien gibt es in unserem Leben, um Zeit zu planen? Ja, wie gestalten wir unser Lebensprogramm? Wie gehen wir mit dieser Zeit um? Die Bibel gibt uns auch hier wichtige, bleibende, zentrale Maßstäbe. Die erste syntaktische Regel für den Umgang mit der Zeit fand ich in 2. Mose 20, 9 bis 10, nämlich in den Geboten Gottes. Und da heißt es: 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am 7. Tage, da sollst du kein Werk tun. Das ist von Gott für die Syntax unserer Zeit so verordnet. Während der Zeit der Französischen Revolution hat man versucht, von dieser Regel sich zu entfernen. Das hat man getan, aber nur sehr kurz. Man hat gemerkt, der Mensch ist nicht so konstruiert für einen 10-Tages-Rhythmus, sondern so, wie es in den Geboten steht: 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Da sollst du in besonderer Weise auch auf das Wort Gottes hören. Da ist das so von Gott festgelegt. Eine andere, ganz zentrale, wichtige Aussage über die Syntax der Zeit fand ich in der Bergpredigt. Das Merkwürdige daran ist, an diesem Vers, der uns eine klare Syntax zur Zeit gibt, dass das Wort Zeit gar nicht vorkommt. Und doch werden wir gleich sehen, es ist eine Regel für den Umgang mit der Zeit. In Matthäus 6, Vers 33 sagt der Jesus: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Das ist eine syntaktische Regel für den Umgang mit der Zeit. Was heißt das? Das heißt, der Jesus sagt uns, wir sollen sein Reich auf Platz Nummer 1 setzen. Höchste Priorität. Wenn wir das tun, dann werden wir eine Erfahrung machen. Das kann niemand beweisen, aber wir werden die Erfahrung machen, wenn wir selbst feststellen, wenn wir das tun, dann werden all die anderen Dinge, die wir auch zu tun haben, sie werden plötzlich gelingen. Es ist möglich, es geschieht. Das ist eine Erfahrung. Ich will das mal an einem Beispiel erläutern, wie ich das mal so ganz praktisch erlebt habe bei uns am Institut. Es ging darum, für einen Kongress eine ganz bestimmte Formel zu präsentieren, die ein ganzes Kennlinienfeld von Kurven darstellen sollte mit einer einzigen Formel. Das ist nicht leicht, es waren doch recht komplizierte Kurven, aber ein ganzes Kennlinienfeld sollte erfasst werden. Ich war sehr knapp mit meiner Zeit. Und da suchte ich Hilfe bei dem Herrn der Zeit und habe ihm das Problem gesagt. Ich sage, Herr, ich komme nicht klar damit. Ich schaffe das nicht in der mir zur Verfügung stehenden Zeit, das zu tun. Außerdem stehen auch einige Dinge in deinem Reich an, die ich nicht fahren lassen will. Ich brauche deine Hilfe. Da habe ich erfahren, als wir zusammensaßen und darüber diskutierten, was man tun kann, welche Formel, da hatte ich eine Idee. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, diese Idee hat mir der Jesus selbst gegeben. Ich habe dann aufgeschrieben, eine Formel, Klammer rum, oben Exponenten etwas, dann noch ein Bruchstrich und noch etwas, also war ziemlich kompliziert. Aber ich hatte so diese Idee. Und da habe ich meinem Programmierer gesagt, programmieren Sie das doch einmal auf dem Rechner und gucken Sie mal, was da rauskommt. Und es war bemerkenswert, die Grundeigenschaften dieser Kurven wurden richtig wiedergegeben. Wir mussten dann nur noch mit einem Optimierungsprogramm die Parameter anpassen, dann war es fertig. Das Ganze geschah, jedenfalls mein Anteil daran, vielleicht in 10 Minuten. Da hatte ich es. Das tut Gott nicht immer so, will ich auch dazu sagen. Aber wenn wir sozusagen in Zeitnot sind, dann dürfen wir uns an diesen Herrn wenden und er kann uns die Dinge schenken, von wo es hier steht, so wird euch solches alles zufallen. Aber die Bedingung ist, dass unsere Zeit von ihm geplant wird. Dass wir am ersten nach seinem Reich trachten. Das heißt, dass wir unser Leben mit der Grammatik Gottes schreiben. So können wir uns prüfen. Schreiben wir unser Leben mit der Grammatik Gottes. Am Ende werden wir, genauso wie das in einer Schule ist, wenn ein Aufsatz oder ein Diktat geschrieben wird und geprüft wird, ob die Regeln, ob die grammatischen Regeln eingehalten worden sind, am Ende steht eine 1 drunter oder eine 5. So können wir das bildlich auch übernehmen, so wird es einmal mit unserem Leben sein und Gott wird uns beurteilen, ob wir unser Leben nach seiner Grammatik geschrieben haben. Wenn nicht, fallen wir durch, eine 5. Wenn wir es getan haben, sind wir gut dran. Viele Leute glauben, sie sind Christen, dadurch, dass sie vielleicht zu irgendeiner Kirche gehören oder sagen, das Gedankengut der Christen ist nicht schlecht, finde ich gut, nicht? Habe ich viele gehört, solche Leute, aber es bewegt sie nicht weiter. In ihrem Leben hat das keine Bedeutung. Und darum sagt der Jesus auch in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Anders ausgedrückt, im Himmel werden wir nur die Menschen wiederfinden, die ihr Leben nach der Grammatik Gottes geschrieben haben. Nur einfach zu sagen, ja, ich glaube da auch so an Jesus irgendwo und glaube an Gott, das sagen viele Leute. Aber Gott fragt, ob wir am ersten nach dem Reiche Gottes getrachtet haben. War das unser Hauptanliegen? Das ist der Maßstab, den Gott setzt. Und danach werden wir einmal beurteilt werden. Das ist keine leichte Sache. Der Jesus sagt auch in Lukas 14, Vers 33, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das sind keine billigen Worte, wo man das mal so eben mal so sagt. Hier merken wir, dass unsere ganze Persönlichkeit gefragt ist. Gott fragt uns ganz. Sind wir ganz auf seiner Seite? Ist er der Mittelpunkt unseres Lebens? Das ist die Frage. Über alles andere brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Denn das ist die Regel, die er uns gibt. Und darum auch diese andere Regel, von der wir gehört haben, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dass wir in der Zeit, die wir noch vor uns liegen haben, unser Leben nach der Grammatik Gottes schreiben. Da war ein Mann 100 Jahre alt geworden, und so in einem Dorf, wo es eine Feuerwehr gibt und einen Gesangverein und was da alles so gibt. Und die kamen nun alle zu ihm hin und fragten nun, ja, was sollen wir dann machen? Es wird ja nun ein Fest werden, nicht wahr? 100 Jahre wird man nicht alle Tage. Und da muss man doch was tun, nicht wahr? Der Bürgermeister wollte eine Rede halten und der Gesangverein, die hatten schon ihre Liederbücher mitgebracht, welche dann nun gesungen werden sollten. Und dann fragten die, was er denn gerne hören würde und was gesungen werden soll. Und dann gibt dieser alte Mann folgende Antwort. Er sagt, wisst ihr, ihr könnt singen und sagen, was ihr wollt. Alles ist okay. Ich werde alles anhören. Alles ist gut. Aber eins, das verbiete ich euch, dass nicht irgendeiner auf die Idee kommt und über den Tod spricht. Das will ich nicht hören. Da war einer 100 Jahre alt geworden und dumm geblieben. Der war nicht klug geworden. Einer, der an der Schwelle der Ewigkeit stand und nichts davon wissen wollte, dass auch seine Grammatik in seinem Leben jetzt beurteilt wird, dass er unmittelbar davor steht. Das wollte er nicht wahrhaben. Und daran sehen wir, dass es gut ist, wenn wir das Wort bedenken, dass wir klug werden und bedenken, unsere Zeit ist begrenzt. Ich komme zum nächsten Aspekt der Zeit, die Semantik der Zeit, also die Bedeutung. Mit welchen Inhalten füllen wir unsere Zeit? Was sind die wesentlichen Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen? Was ist der Hauptinhalt? Das ist die Frage, die hiermit gemeint ist. Der Psalmist in Psalm 31, Vers 16 gibt eine kurze und knappe Antwort. Er sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Was will er damit sagen? Meine Zeitplanung, mein Leben, alles, was ich habe, was ich tue, ist in der Hand Gottes. Ich tue nichts ohne diesen Herrn. Alles ist mit ihm abgesprochen, alles ist durchbetet, alles tue ich mit diesem Herrn. Und ich lebe im Willen dieses Herrn. Wunderbar. Kommt eine Eins drunter. Das war gut. Und so kurz hat er das auch hier auf diese Formel gebracht. Die Bibel zeigt uns auch Gegenbeispiele, das tut sie immer, um uns zu zeigen, wo wir selber stehen. Und so zeigt die Bibel uns Menschen, die ein falsches Konzept gehabt haben für die Semantik ihrer Zeit. Und so steht im Psalm 90, Vers 9, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Bleibt nichts übrig. Es ist nichts Wesentliches, was da irgendwie vorkam. Nichts, was für die Ewigkeit eine Bedeutung hat, heißt es. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Selbst wenn wir die hochtrabendsten und klügsten Reden von uns geben, es ist alles wertlos und belanglos. Wir könnten 7 Villen gebaut haben und könnten wer weiß was haben, alle möglichen Preise bekommen haben, zig Orden, nicht wahr, die unsere Brust zieren, für die Ewigkeit belanglos, bedeutungslos, nichts. Wie ein Geschwätz verbracht, weil Gott keinen Platz hatte. Oder in Römer 1, Vers 21, da steht, sie haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das sind auch Leute, die haben sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Viele, viele Dinge, nicht wahr? Wofür sie sich interessierten, wo sie ihre Zeit eingesetzt haben, wohin sie gefahren sind, was sie gemacht haben. Unglaublich vieles dort vorgekommen. Aber in den Augen Gottes ist das mit dem Nichtigen beschäftigt. Völlig unwichtig. In der Ewigkeit hat das absolut keine Bedeutung. Die Bibel warnt uns davor, dass wir nicht so mit unserem Leben, mit unserer Zeit umgehen. Ich komme zum nächsten Aspekt der Zeit, das ist das Handeln, also die Pragmatik. Was ist nun die Pragmatik der Zeit? In unseren Tagen führen die Firmen viele Motivationsseminare durch, wo die Leute nochmal aufgepeppt werden, dass sie richtig an die Arbeit auch gehen. Die Bibel macht das viel kürzer. Sie nennt einen Satz, da steht alles drin. In 2. Chronik 19, Vers 11 lesen wir, geht mutig an die Arbeit und der Herr sei mit dem, der seine Pflicht erfüllt. Oder Prediger 9, Vers 7, so gehe hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Werk gefällt Gott. Wunderbar, wenn das so ist. Wenn Gott unser Leben ansieht, unser Tun, unser Handeln und wenn Gott darüber dieses Urteil fällt, dass es ihm gefällt. Das ist die richtige Grammatik, das ist das richtige Handeln. Der Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, auch wieder in der Bergpredigt, wir sehen viele wichtige, zentrale Aussagen, die für unser Leben wichtig sind, die stehen in der Bergpredigt. Da heißt es, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Wir sehen, der Jesus geht einen Schritt weiter. Er fragt nicht, welche Semantik hast du gehört, sondern er fragt, ob wir das, was wir gehört haben, aus seinem Wort umgesetzt haben. Ob das bei uns in unserem Leben Tat geworden ist, das ist die Frage. Also der nächste wichtige Aspekt, das Handeln. In Sprüche 12, Vers 11 werden auch wieder Leute geschildert, die das verkehrt gemacht haben. Wer aber unnötigen Sachen nachgeht, der ist ein Narr, steht dort. Unnötige Sachen sind alle diejenigen, die nicht nötig sind für unser Leben, mit denen wir unsere Zeit verbringen und die für die Ewigkeit keine Bedeutung haben, absolut belanglos sind. Jesus sprach eine Gruppe von Menschen an in Matthäus 20, Vers 6, und da sagt er, was steht ihr den ganzen Tag müßig herum? Kommt in den Weinberg. Kommt in den Weinberg Gottes. Es gibt viel zu tun. Gott, bei Gott gibt es keine Arbeitslosigkeit. Und sie ist 70 Jahre alt. Was wird so ein Mensch noch tun können für das Reich Gottes? Nicht viel, würden wir vielleicht schätzen. Wir sind alle besser dran. Viele von uns heute Abend sind noch jung, können sehen, haben eine Schulausbildung, können lesen und schreiben. Diese Frau war Analphabetin. Wir haben unglaublich gute Voraussetzungen, um etwas zu schaffen, etwas zu tun im Reiche Gottes. Aber diese Frau, sehen wir, sie war offenbar sehr schlecht dran. Sie hatte kaum eine Möglichkeit. Aber schauen wir uns einmal an, was diese Frau gemacht hat. Sie lebte in Afrika, in einem Land, in dem die französische Sprache gesprochen wurde. Sie kaufte sich eine Bibel, die sie gar nicht lesen konnte. Sie ging mit dieser Bibel zum Missionar und sagte zum Missionar, kannst du mir mal die Stelle Johannes 3, Vers 16, rot anmalen, deutlich rot anmalen. Der denkt, was will die denn damit? Die kann das doch nie wiederfinden. Aber denkt der Missionar, wenn das ihr Wunsch ist, willst du es tun? Der malt das an, gibt ihr die Bibel zurück, die bedankt sich und geht davon. Dann ging diese Frau mit dieser Bibel zur nächsten Schule und wartete, bis die Kinder rauskamen zur Pause. Und dann fragte sie, kommt doch mal her, Kinder, wer von euch kann Französisch lesen? Und ich sagte, wir können das alle, wir lernen das doch hier in der Schule. Können wir alle. Wer liest mir das mal vor, was hier rot angestrichen ist? Und dann lasen sie das vor. Auf Deutsch heißt das, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Habt ihr das verstanden, Kinder? Nee, sagten die. Was ist das? Kein Wort, nichts, was verstehen wir nicht? Was soll das heißen? Dann hat diese Frau das erklärt, gesagt, wisst ihr, diese Welt ist eine verlorene Welt. Vom Sündenfall ist alles kaputt. Wir gehen alle in die Verlorenheit. Aber dieser Gott liebt diese Welt. Uns Menschen, alle, Kinder, Erwachsene, alle liebt er. Und er will nicht, dass wir verloren gehen. Darum hat er etwas getan, damit wir Menschen nicht in die Hölle kommen. Er hat seinen Sohn gegeben für unsere Sünde, damit wir ewiges Leben haben können, um bei Gott zu sein. Habt ihr das jetzt verstanden? Ja, sagten sie. Es war doch gar nicht so schwer. Muss ja nur erklärt werden. Da verstanden die das. Und das hat diese Frau immer wieder getan. Es ist bekannt geworden, dass durch diesen Dienst, den diese Frau in aller Treue gemacht hat, 24 der Kinder, als sie erwachsen waren, zu Predigern des Evangeliums geworden sind. Jetzt können wir mal überlegen, was durch den Dienst dieser Leute wiederum geschehen ist am Evangelium, im Reiche Gottes. Wie viele Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen? Wie vielen anderen Menschen konnte das Evangelium gesagt werden? Wenn diese Frau das nicht getan hätte, wären diese 24, die würden wir nicht im Himmel wiedersehen und viele andere auch nicht. Eine Idee, die ein Mensch gehabt hat, umgesetzt in die Tat. Und wir dürfen gewiss sein, was wir im Namen Jesu tun, das wird der Herr Jesus segnen. Unbedingt. Jede Tat. Unbedingt. Der Jesus hat sogar gesagt, und wenn ihr nur ein Glas kalten Wassers jemandem weiterreicht, nur deswegen, weil der mein Jünger ist, es wird euch in der Ewigkeit gelohnt werden. Nichts wird vergessen sein, keine Tat, gar nichts. Was wir im Namen Jesu tun, werden wir in der Ewigkeit wiederfinden, jede Tat. Dort wird nichts vergessen. Gut, dass einer da ist, der das festhält, der nicht irgendwie drüber hinweggeht. Und wenn der Jesus einen Lohn verspricht, das wird etwas Großes sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie groß. Ich will es mal so sagen, der Jesus lässt sich nicht lumpen. Er ist ein reicher Herr. Er wird das alles segnen. Stellen wir uns einmal vor, wenn wir heute Abend alle zu dem Entschluss kommen, wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen ihm unser Leben zur Verfügung stellen und das tun, was möglich ist, im Rahmen unserer Zeit, unserer Möglichkeiten. Was können wir unser Umfeld verändern? Wie vielen Menschen kann dadurch geholfen werden zum ewigen Leben? Wenn wir das beherzigen, wenn wir diese Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, wenn wir die einsetzen in diesem Sinne, wie großartig ist das? Wir waren vor einigen Wochen, im Juni war das, der Harry sitzt hier auch, wir waren in Ostpreußen, in Nordostpreußen, was heute zu Russland gehört, und haben dort an verschiedenen Orten evangelisiert und Menschen in die Nachfolge Jesu gerufen. Und dann waren wir in Gumbinnen, das liegt östlich von Königsberg, und da trafen wir einen alten Pastor, einen Deutschen. Wir kamen ins Gespräch, da fragten wir ihn, wo er herkommt, was er macht und so weiter. Und dann erzählte er, was er so als Aufgabe da sieht. Er sagte, wissen Sie, ich komme aus der Pfalz, ich war dort Pfarrer. Wir merkten sofort an seiner ganzen Redeweise, es war ein gläubiger Mann, also nicht einer, der nur allgemeines Zeug erzählt, sondern einer, der wirklich bei Jesus war. Und er sagte, jetzt nach meiner Pensionierung bin ich hierher gegangen, ich bin hier in der Nähe auch geboren worden, in Trakehnen, da bin ich geboren worden. Jetzt gehe ich hier zurück, was früher meine Heimat hier war, und jetzt erzähle ich diesen Menschen hier das Evangelium. Und er erzählte uns, wie die kommen. Der letzte Winter war ja sehr kalt, wir haben uns ja noch in Erinnerung. Und das war in Ostpreußen noch ein paar Grad mehr Minus. Das war sehr kalt. Dort in der Kirche gibt es keine Heizung. Also da hieß es durchhalten. Und die Leute kamen und er sagte, es war so kalt. Alle hatten Mantel an, er auch. Es war so kalt, er konnte kaum die Bibel weiterblättern, weil die Finger klamm waren. Aber er hat es getan. Er hat unter diesen Bedingungen den Menschen dort das Evangelium gesagt. Und er geht über die Dörfer und er predigt dort den Kindern, er macht Kinderstunden und er sagte uns, manchmal sind 50 Kinder und mehr, die dort kommen und denen sagt er das Evangelium. Da habe ich gedacht, dieser Mann hat es erkannt, der hat es gepackt. Er weiß, worum es geht. Der könnte doch Bienen züchten. Nicht? Noch den Stamm und den und so weiter, nicht? Und Honig verkaufen, was kann der alles machen? Hat für die Ewigkeit keine Bedeutung. Aber dieser Mann hat erkannt, meine Zeit, die ich zur Verfügung habe, die setze ich ein für diesen Herrn. Wunderbar. Wenn einer sein Leben auf Jesus programmiert und wenn dann Dinge passieren, dann kann ich alles aus seiner Hand nehmen. Und der Herr macht aus allem was Gutes. Ich will noch mal eine kleine Geschichte erzählen, wovon ich überzeugt bin, dass der Herr daraus was Gutes macht. Wir brauchten ja ein Visum, weil es ja Russland ist. Hatten alle ein Visum, schön über die Grenze gekommen, hat alles gut geklappt, wir sind mit dem Zug rübergefahren. Und dann waren wir dort und hatten wir auch eingeplant, 2 Tage in Litauen zu sein, weil ich dort auch einen Vortrag halten wollte. Wir kommen an die Grenze an, dort am Grenzposten, und dann will der uns die Visa wegnehmen. Nicht? Der Harry, der Russisch kann, hat das dann verhandelt mit denen und dann sagten die, das Visum ist nur zur Einreise und Ausreise, mehr geht nicht. Ja, wir haben gesagt, wir wollen nur nach Litauen und kommen nächsten Tag sofort wieder zurück. Ist ja alles hier drauf. Das geht nicht. Sie müssen sich entscheiden. Entweder bleiben Sie hier im Land oder wenn Sie ausreisen, dann nehmen wir Ihnen die Dinger weg. Da müssen Sie sehen, ob Sie irgendwo neue kriegen. In Vilnius, nicht in der Hauptstadt von Litauen, da kriegen Sie neue. Gehen Sie dahin, da kriegen Sie neue Visa. Ja, nun haben wir uns beraten, nicht? Im Niemandsland so ungefähr. Was machen wir nun? Fahren wir weiter? Bleiben wir hier? Was tun wir? Naja, wir haben zusammengesessen oder besser gestanden, haben nochmal gebetet. Und da wurde uns klar, wir sind dort erwartet, wir fahren hin, egal was. Das legen wir in des Herrn Hand. haben wir gemacht. Wir kamen dorthin, nach Vilnius. Der erste Gang war zur russischen Botschaft, um uns dort neue Visa zu besorgen. Und der eine, der dort war, der Beamte, sagte, na ja, gut, also Sie sind in Eile, ich sehe das alles, nicht, und so. Also wir können von dem Pass, also für das Bild, machen wir eine Fotokopie und das ist dann auch okay. Und dann ging das zum Nächsten, zum Chef und sagte, nö, das geht nicht, also es müssen richtige Passbilder sein. Und ich hatte noch in meiner Brieftasche, wie es war, weiß ich nicht, ich hatte gerade noch zwei Passbilder drin. So konnte ich dorthin fahren zum Vortrag und die anderen mussten alle in die Stadt rein und mussten sich ganz neue Passbilder machen lassen, damit sie das alles kriegten. Nun wurde das alles ausgestellt, das wurde alles gemacht, die kamen dann später dazu, alle mit neuen Passbildern versehen. Und dann kriegten wir dann auch alle ein neues Visum. Nun dachten wir, alles wunderbar. Nächsten Tag, als wir dann zurückfuhren, wieder nach Nordostpreußen rein, über die russische Grenze dort, Litauen-Russisch, als wir dort wieder an der Grenze stehen, ich guckte gerade mein Visum an und sehe, ich kann ja Russisch lesen, mindestens lesen, wenn auch nicht verstehen, aber meinen Namen kann ich ja lesen auf Russisch. Da gucke ich, dass das Bild von einem anderen drin, nicht mein Bild. Ich denke, hoffentlich merken die das nicht. Wir geben das ganze Paket dort rein und dann sollen die sehen, was nun damit los ist. Und das dauerte und dauerte, der wurde gar nicht fertig damit. Der hat das tatsächlich rausgekriegt, dass also jetzt zwei Bilder verwechselt waren. Und dann sagte er, ja, wissen Sie, so kommen Sie nicht über die Grenze. Das geht nicht. Dann haben wir verhandelt, ja, aber Sie sehen doch, hier sind die Reisepässe mit den Bildern, Geburtsdatum, alles ist drin und hier ist der andere auch, Reisepass, Bild, alles stimmt doch, es ist nur auf der Botschaft verwechselt worden. Nur sagt, das interessiert mich nicht, was die Botschaft macht, Sie kommen hier nicht rein, das muss stimmen. Dann ging der los zu seinem Chef, hat auch eine Stunde oder mehr gedauert, dann waren wir zwischen Litauen und Nordostpreußen auf dem Niemandsland, dann standen wir da, was wird nun sein? Lassen die uns nur rein oder nicht? Oder springen wir gleich da in den Bach? Was tun wir? Nicht? Haben wir gebetet, wir haben das in des Herrn Hand gelegt. Herr, du weißt die Dinge hier. Ich wurde auch ein bisschen ungeduldig, muss ich zugeben. Einer von uns, der sagt, jetzt hörst du auf zu meckern. Nicht? Jetzt, wir haben das dem Herrn Jesus abgegeben, das ist jetzt seine Sache. Und jetzt nehmen wir das so, wie das kommt. Ich war deswegen auch unruhig, weil wir ja noch am selben Tag nach Tilsit wollten. Das war ja auch noch geplant. Wir kamen zurück von Litauen und wollten in Tilsit, da war ein Vortrag auch. Ja, was nun? Der kommt nicht, der kommt nicht. Der Harry sagt, na, wenn die nicht kommen, das ist ein gutes Zeichen. dann tut sich da irgendwas, dann ist da Bewegung drin. Ne? Und dann irgendwann kam der doch und hat einen Stempel drauf gemacht, hat die Bilder ausgetauscht, hat dann gesagt, ja, also jetzt rein kommen Sie jetzt. Aber mit diesem Visum kommen Sie nicht wieder raus. Nicht? Ja, wir haben die Leute dort alle, wer dort auch war, alle mit Büchern bestochen, mit evangelistischen Büchern. Alle haben das gekriegt beim Reingehen, Rausgehen. Da waren immer andere Leute auf der Botschaft auch und wo überall. Es war nichts zu machen. Gut, wir bekamen dann die Visa mit den ausgetauschten Bildern und dann reisten wir rein. Und sagte, jetzt müssen Sie, wenn Sie ausreisen wollen, müssen Sie nochmal nach Königsberg, dort auf die Botschaft und das alles richtigstellen. Nun kamen wir dort an, lange Verhandlung, das hat den ganzen Vormittag gedauert. Und dann mussten wir dort zum dritten Mal ein Visum beantragen. Zum dritten Mal. Wir haben sie bekommen und wir sind dann auch ausgereist. Wie viele Probleme, wie viele Dinge. Und wir dachten, wir sind doch jetzt hier gewesen, um Evangelium zu verkündigen. Und da ist doch der Herr mit uns. Und ich bin davon überzeugt, es war der Wille des Herrn, dass wir durch alle diese Dinge durchgingen. Denn überall an diesen Stationen, wo wir waren, auch in Königsberg, überall haben wir Berge von Büchern abgegeben. Die haben wir alle versorgt mit mehreren Büchern. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott da was draus macht. Auch wenn wir das nie in unserem Leben erfahren werden. Diese Menschen werden diese Bücher lesen. Und sie werden darin das Evangelium finden. Und Gott wird diese Frucht aufgehen lassen. Davon bin ich überzeugt. Und das dürfen wir wissen. Wenn wir unterwegs sind, was wir tun im Namen des Herrn, das wird der Herr segnen. Das wird er gelingen lassen. Herr Jesus sagt, handelt damit, damit meint er unsere Zeit, bis dass ich wiederkomme. Handelt. Und ich staune, welch einen Freiheitsgrad er uns gibt. Er sagt nicht, tue das und du musst unbedingt das tun und du das. Er sagt, handelt einfach. Überlegt euch etwas. Ihr habt doch einen Kopf bekommen. Ihr habt ein Gehirn bekommen, mit dem kann man denken, mit dem kann man sich ganz was Neues überlegen. Und dann könnt ihr das tun. Das ist sein Wille. Welch eine Freiheit. Ich bin so froh, dass ich nicht eingeengt bin, sondern wirklich in dieser Freiheit handeln darf. Kriege ich nirgendwo anders. Nur bei diesem Herrn. Ich komme zum letzten Aspekt der Zeit. Das ist die Apobetik, das Ziel. Unsere Zeit hat ein Ziel. Der Apostel Paulus schreibt von diesem Ziel. Er sagt in Philipper 3, Vers 13 bis 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Das ist sein Ziel. Er weiß, sein Leben hat er von seiner Bekehrung an auf diesen Jesus programmiert. Und alles, was in seinem Leben abläuft, ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Alles, was er tut, ist bestimmt von diesem Ziel. Dieser Mann hat viel erreicht, weil er eine klare Zielvorstellung hat. Wir erreichen oft so wenig, weil wir keine klaren Ziele haben. Wir brauchen eine Zielvorstellung und genau das sagt uns die Bibel. Die Bibel spricht von der Apobetik der Zeit, um es mal so auszudrücken. Unsere Zeit hat ein Ziel. Am Ende seines Lebens stellt Paulus fest, und das ist eine Bilanz. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Das war nicht immer leicht. Der hat auch Schwierigkeiten gehabt. Beim Zoll, das gab es da noch gar nicht so. Aber andere Probleme, der musste manchmal an der Stadtmauer runtergelassen werden, einem Korb, damit er mit dem Leben davon kam. Dann haben sie ihn verprügelt. Was hat er alles mitgemacht? Er sagt, was macht's? Was macht's? Ist doch nur in dieser Zeit. Was macht's? Die Leiden dieser Zeit, die vergehen doch, sind doch endlich. Es kommt die Herrlichkeit. Das ist mein Ziel. Darauf gehe ich hin und darauf buche ich mein Leben. Und dann sagt er, jetzt wird mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Etwas unglaublich Kostbares ist das. Die Krone aus der Hand des Herrn Jesus. Die Krone der Gerechtigkeit. Wer an ihn glaubt und das Ziel erreicht, bekommt eine Krone. Diese Krone würde ich niemals eintauschen mit der Krone der englischen Königin, wo viele Diamanten drauf sind oder sonst was. Die wird das Ding auch hier zurücklassen müssen. Nichts nehmen wir mit von hier. Nichts, gar nichts. Aber alles, was wir im Namen des Herrn Jesus getan haben, das werden wir in der Ewigkeit wiederfinden. Das Ziel ist entscheidend, auch für uns. Ein junger Mann wurde einmal gefragt, was er in seinem Leben tun möchte. Und der hatte eine gute Idee. Die Antwort gefiel mir. Er sagte, ich möchte einmal in meinem Leben etwas tun, worüber man in 500 Jahren noch spricht. Ich finde das toll. Das ist eine Zielsetzung. Wir sind viele junge Leute. Setzt euch ein Ziel. Setzt euch genau ein solches Ziel. Tut etwas, worüber man in 500 Jahren noch spricht. Und das ist nichts Theoretisches, was ich jetzt sage, sondern das ist möglich. Denn jeder, der eine Entscheidung für diesen Jesus Christus trifft, tut etwas, worüber man noch in Ewigkeit reden wird. Hat eine riesige Bedeutung. Wenn sich heute jemand bekehrt zum Herrn Jesus, dann kommt der ganze Himmel in Bewegung. Das hat der Jesus gesagt. Wenn einer umkehrt, ist Freude im Himmel. Da ist was los. Das ganze Fest wird im Himmel unterbrochen, kann ich fast sagen. Und ein Freudenfest geht da durch, dass einer umkehrt. Gestern war eine ganze Reihe von Leuten, die das Fest gemacht haben, ihr Leben beim Herrn Jesus. Sie haben etwas getan, worüber man weit über 500 Jahre hinaus noch reden wird. Und diese Chance haben wir. Wenn wir noch nicht fest bei Jesus sind, können wir diese Entscheidung heute treffen. Und damit tun wir etwas, was eine ganze Ewigkeit von Bedeutung ist. Für eine ganze Ewigkeit. Ich staune, wie die Bibel oft bestimmte Dinge auf den Punkt bringt. Von dem Mann, in dem wir im Alten Testament sehr viel geschrieben vorfinden, das ist Mose. Viele, viele Kapitel behandeln das Leben des Mose. Aber erstaunlich ist, wie die Bibel die Kurzbiografie schreibt über den Mose. Unvorstellbar knapp ist das zusammengefasst im Neuen Testament. All das, was in vielen Kapiteln steht, zusammengerückt auf ein paar Sätze. Was ist das Entscheidende am Leben des Mose, im Leben dieses Mannes? Das bringt die Bibel auf den Punkt und daraus können wir lernen. Da heißt es in Hebräer 11, durch den Glauben wollte Mose, als er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen, der Tochter des Pharao und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Jetzt kommt ein schöner Nachsatz. Denn er sah hin auf die Belohnung. Das war Zielsetzung. Das war Apophetik in der Zeit. Dieser Mose hätte alles werden können in Ägypten. Er wurde ja aufgefangen dort im Nil und wurde angenommen von der Tochter des Pharao. Und der hätte Pharao werden können von Ägypten. Wenn der auf Zack gewesen wäre, der hätte die größte Pyramide gekriegt. Hätte das Ding da, diese Cheops-Pyramide, voll in Schatten stellen können. Die Pyramide des Mose. Hätte er schon im Blick vor sich haben können. Hätte alles haben können. Und die Touristen würden heute nach Ägypten fahren und würden alle auf ihren Diafilmen die Pyramide des Mose haben. Aber dieser Mann entschied sich anders. Er hörte den Ruf Gottes, er folgte diesem Herrn und er sah auf das Ziel hin, auf die Belohnung, von der hier steht. Das hat sein Leben völlig revolutioniert, völlig anders. Er ging mit Gott und damit fand er die Ewigkeit. Das war umprogrammiert. Was hilft ihm die Pyramide dort, dieser Steinhaufen da, den er da gehabt hätte? Gar nichts. Hat für die Ewigkeit absolut keine Bedeutung. Tue etwas an diesem Abend, was für die Ewigkeit von Bedeutung ist. Das ist deine Chance an diesem Abend. Tue es heute. Mach es fest. Wir haben sehr viel über die Zeit gesprochen. Im Thema haben wir ja auch noch die Frage drin, was ist Ewigkeit? Die Ewigkeit ist zwar der größte Bereich, aber für mich heute der kürzere Bereich. Wir müssen ja noch etwas haben für die Überraschung. Wir wollen das ja erleben. Was ist Ewigkeit? Ewigkeit, möchte ich einmal sagen, ist die Zeit Gottes. Aber Gott sitzt nicht auf unserem Fließband und fährt mit uns da spazieren, mit gleicher Geschwindigkeit, sondern Gott ist völlig außerhalb dieses Fließbandes. Er ist der Herr über die Zeit. Und in seinem Himmel wird es keine Atomuhren geben, das weiß ich ganz genau. In seinem Himmel gibt es Ewigkeit. Das ist vom Phänomen etwas völlig anderes. Ist mit Zeit nicht mehr zu vergleichen. Jemand wollte einmal die Ewigkeit anschaulich verdeutlichen. Und er sagte, Ewigkeit müssen wir uns so vorstellen, als wenn der Himalaya vollständig aus einem Diamanten bestehen würde. Und wenn jetzt dort ein Vogel kommt und dort seinen Schnabel wetzt an diesem riesigen Berg, und wenn er das alle tausend Jahre kommt er vorbeigeflogen, und wenn der ganze Himalaya abgewetzt ist, dann ist eine Sekunde eine Ewigkeit vergangen. Ist das richtig? Total verkehrt. Das klingt schön, ist aber biblisch falsch. Denn das bedeutet ja, das Fließband ist fast unendlich lang. Es ist ein sehr, sehr langes Fließband, die Ewigkeit. Aber in der Ewigkeit wird niemand mehr von uns auf einem Fließband sitzen, sondern dann erleben wir das, was Gottes Zeit ist, nämlich die Ewigkeit. In der Ewigkeit brauchen wir keine Videos, keine Dias, keine Tonbänder, alles nicht mehr nötig, weil alles, ich will es mal so ausdrücken und formulieren, weil alles ewige Gleichzeitigkeit sein wird. Es wird alles da sein, alles verfügbar sein. Es wird auch nichts vergehen. Und doch wird es eine Dynamik geben. Es ist nichts Statisches dort. Aber es wird alles verfügbar sein. Wir werden noch nicht mehr alt werden. Wir werden alle ewig jung sein in der Ewigkeit. Das ist das markante Phänomen. Da brauchen wir keine Salben und keine Dinge, die wir ins Gesicht da reintun, damit man die Falten nicht sieht und was alles sein kann, keine Haare mehr zu färben. Alles muss nicht sein. Die Ewigkeit ist etwas, wo wir ewig jung sind. Wer Jesus hat, ist ewig jung. Ewig. Unvergänglich. Bleibend. Die Ewigkeit ist ein Ort der Freude. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Ein Ort, wo die absolute Freude herrscht. Wo kein Gedanke da sein wird, der irgendeinen Moment trüben könnte. Gibt es nicht. Es wird vollkommene Freude sein. Die Ewigkeit wird uns in der Bibel beschrieben als ein Fest. Als ein Festmahl. Etwas ganz Besonderes, dabei zu sein. Es ist ja auch der höchste Gastgeber, den es gibt. Nicht der Bundeskanzler, sondern Gott selbst lädt uns ein zu seinem Fest. Und der Jesus ist dort auch der Gastgeber. Und etwas Besonderes, Markantes ist, dort im Himmel wird jeder jeden lieb haben. Überlegen wir einmal, wie viele Menschen gibt es, die uns wirklich von Herzen lieb haben? Zählen wir mal durch. Kommen wir auf eine Handvoll? Viele Menschen in unserer Zeit sagen, ich bin einsam und allein und ich habe keinen Menschen, sagen viele in unserer Zeit. Im Himmel wird das nicht so sein. Im Himmel wird jeder jeden lieb haben. Die Liebe, möchte ich einmal sagen, ist das Markenzeichen der Ewigkeit. Und das wird nicht vergehen. Es wird bleibend sein. Weil das so herrlich ist und so unbeschreiblich mit menschlichen Worten, darum beschreibt die Bibel die Ewigkeit mit Worten, die wir kennen und die dann negiert werden. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Schmerz mehr sein. Es wird keine Krankheit sein. Es wird kein Leid sein. Alle diese Dinge, die uns bekannt sind, die negativ gefüllt sind, die wird es dort nicht mehr geben. Gibt es nicht mehr. Alles vorbei. Und dort steht in Offenbarung 22, Vers 3, es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Was heißt denn das? Das heißt, im Himmel wird es nicht eine Sünde geben und eine einzige Folge der Sünde. Wir wissen ja, die Sünde hat sich so ausgebreitet in dieser Welt, dass das Wesen der Sünde, dass sie sich ausbreitet, von einer einzigen Sünde, die im Garten Eden getan wurde, hat die Sünde sich ausgebreitet über eine gesamte Menschheit. Das ist das Wesen der Sünde. Wir können das Wesen der Sünde nicht schlimm genug einschätzen. Gott schätzt die Sünde auch schlimm ein und darum sagt er, in meinem Himmel wird es keine Sünde mehr geben, nicht eine einzige. Und darum lässt er auch in den Himmel keine Sünde rein. Aber nun sind wir alle Sünder. Was nun? Das ist das Problem, das Gott gelöst hat für uns. Er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt und hat uns damit die Möglichkeit gegeben, die Sünde loszuwerden. Und zwar generell und grundlegend, zutiefst. Unser ganzes Leben, alles, was von Anfang bis Ende an Sünde sich angehäuft hat, das nimmt der Jesus in einem Nu weg. Wir haben gestern Abend gebetet, wir sind wie ein aufgeschlagenes Buch und der Jesus sieht jede Sünde und er nimmt jede Sünde raus. Da habe ich mich so gefreut, da hat jemand hinterher gebetet im Dankgebet, Herr Jesus, in meinem Buch, in meinem Leben, sind jetzt alle Seiten weiß. Das stimmt, so ist das. Wer zu Jesus kommt, da werden die Seiten des Lebens gereinigt, sie werden weiß. Und damit haben wir Zugang zum Himmel. Jeder, der an diesen Ort will, muss sich auf den Weg machen. Er muss umsteigen in das Rettungsboot. Dieses Boot der Rettung müssen wir alle besteigen, wenn wir uns im Himmel wiedersehen wollen. Wie tun wir das? Wie geht das? Wie kann man das verdeutlichen? Ich will das einmal deutlich machen an einem historischen Beispiel, wo ich meine, dass man das daran besonders gut erklären kann. Wir wissen vielleicht alle von dem Untergang der Gustloff. Es war ein großes Schiff im Dritten Reich. Dieses Schiff war unterwegs von Ostpreußen in Richtung Kiel und war mit 6.600 Flüchtlingen besetzt, völlig überladen. Dieses Schiff wurde torpediert in der Ostsee. Es bekam 3 Torpedostöße, 3 Treffer und damit war der sichere Untergang des Schiffes. Absolut sicher. Dieses Schiff hat sich noch von Augenzeugen festgehalten, 62 Minuten über Wasser halten können, dann war es weg. 62 Minuten genau. Vom Treffer bis zum völligen Verschwinden in der Ostsee. Von diesen 6.600 Menschen wurden nur etwa 1.500 gerettet. Es war am 30. Januar 1945. Es war ein eiskalter Tag auf der Ostsee. Und nur diejenigen, die in ein Rettungsboot kamen, wurden gerettet. Alle anderen gingen unter. Alle, ohne Ausnahme. Es gab kein Entrinnen. Der Tod war sicher. Und dieses Geschehnis ist mir zum Gleichnis geworden für die Menschheit. Wir Menschen sitzen vom Sündenfall her alle auf einem untergehenden Schiff. So können wir es einmal uns vorstellen. Unser Schiff, mit dem wir fahren, fährt mit Sicherheit in den Abgrund. Absolut sicher, das sagt die Bibel. Weil wir mit der Sünde befrachtet sind, im Sündenfall bekam die Menschheit den Torpedostoß. Den Torpedostoß zum Untergang. Dieses Schiff geht unter. Und damit dieses Schiff, auf dem wir drauf sind. Wie können wir Rettung finden? Nun ganz einfach, indem wir das Todesschiff verlassen. Das Großartige ist, bei diesem Beispiel der Menschheit, dass Gott ein Rettungsboot gebaut hat, das so groß ist, dass eine gesamte Menschheit darauf Platz hätte. Alle könnten gerettet werden. Aber in Wirklichkeit, das sagt uns der Jesus, werden nicht alle gerettet. Und zwar, weil sie nicht aussteigen. Das ist das Problem. Und darum wollen wir uns einmal vier Gruppen von Menschen ansehen. So habe ich mir das überlegt. Vier Gruppen gibt es auf dem untergehenden Schiff. Wir haben zunächst die erste Gruppe. Das sind solche, die erkannt haben, ich sitze auf einem Todesschiff und sie sind ausgestiegen. Richtig bewusst ausgestiegen. Man steigt ja aus zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, einem ganz bestimmten Ort und begibt sich auf das Rettungsboot, das Jesus heißt. Ist man gerettet. Fertig. Man hat das Todesschiff verlassen. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Und das ist die Gruppe, die ich jetzt anspreche, die heute Abend unter uns sind, die jetzt hören, dass sie sich auf einem solchen Schiff befinden, einem untergehenden Schiff. Was tun die? Sie erkennen das und bleiben heute zurück zur Nachversammlung und machen ihr Leben fest bei diesem Jesus. Herzlichen Glückwunsch, wer das macht. Diese Gruppe ist gerettet. Dann gibt es eine dritte Gruppe, die dachten, sie seien auf dem Rettungsboot. Weil man sagt, naja, ich bin auch Christ, ich glaube auch so, nicht, an Gott, alles glaube ich ja, nicht. Ich bin nicht dagegen, hat mir jemand mal gesagt, ich bin ja gar nicht gegen Jesus, deswegen ist man noch lange nicht auf dem Rettungsboot. Man muss ja wirklich umsteigen. Das sind solche, die also meinten, sie seien bereits am Rettungsboot, aber sie sind es nicht. Und vielleicht ist das heute dem einen oder anderen klar geworden. Ich bin ja gar nicht auf dem Rettungsboot. Mein Leben wird mit einer völlig anderen Grammatik geschrieben. Mit meiner eigenen Grammatik nämlich. Aber nicht mit der Grammatik Jesu, mit der Grammatik Gottes. Auch diese erkennen das heute und sagen, dann steige ich um. Ist mir klar geworden, worum es geht. Es geht um ganze Sache. Also, ich komme. Das ist die dritte Gruppe. Auch dieser Gruppe herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gibt es noch eine vierte Gruppe. Und da hoffe ich, dass niemand aus dieser Gruppe unter uns ist. Das ist nämlich tragisch. Diese Leute gehen nämlich unter. Diese Leute sagen nämlich, um in diesem Bild zu bleiben, dieses Schiff geht gar nicht unter. Das fährt munter weiter. Gar kein Problem. Die Turbinen laufen ja noch. Die Propeller drehen sich. Das fährt weiter. Kein Problem. Sie steigen nicht um. Sie bleiben auf dem Schiff und gehen unter. Ich hatte neulich einen Vortrag an einer Uni, kam ein Student auf mich zu und sagte, wissen Sie, was Sie da gesagt haben, alles ganz gut und schön, aber ich will Ihnen sagen, wissen Sie, eine Hölle gibt es gar nicht. Ich sage, woher wissen Sie das? Er sagt, hat mein Pastor gesagt. Na, ich sage, dann hat Ihnen der Richtige gesagt. Das ist tragisch, wenn das ein Pastor sagt. Ich möchte nicht in dieser Haut stecken. Auch er wird im Gericht Gottes erscheinen müssen, und er hat den Leuten Verkehrtes gesagt. Er hat ihnen, um in diesem Bild zu sagen, gesagt, Leute, unser Schiff macht volle Fahrt voraus, alles ist prima, alles ist in Butter. Und dieses Schiff geht unter und es geht in den Abgrund. Welch eine Lüge, wer sowas verbreitet. Schlimm, das ist schlimm. Dieses Schiff geht unter, aber Gott steht da mit breiten Armen und ruft dich und sagt, nun komm, steig doch um. Komm in das Rettungsboot und dann hast du ewiges Leben. Du bist gerettet. Das ist es. Komm heute Abend, bleib zurück und steige um. Niemand wird von uns in das Rettungsboot hineingeboren. Niemand. Noch nie gewusst. Steht in meiner ganzen Bibel nicht. Wir müssen alle persönlich umsteigen. Egal, woher das kommt. Der Zachäus musste vom Baum runtersteigen, um dann in die Rettungsarche einzusteigen. Die Lydia hat am Fluss die Wäsche gewaschen. Und dann hört sie die Botschaft und steigt dort um. Überall können wir umsteigen. Dieser Gemeindesaal ist ein Saal des Umsteigens. Hier kann man umsteigen. Wunderbar. Hier gibt es die Möglichkeit, ins Rettungsboot umzusteigen. Und ich garantiere hier jedem, der sagt, ich habe es verstanden, ich will es tun, ich weiß jetzt nur noch nicht, wie es geht, dem garantiere ich vom Worte Gottes her, nicht weil ich das sage, vom Worte Gottes her, er wird heute umsteigen und er wird die Gewissheit des ewigen Lebens haben und er wird mit der Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein, heute nach Hause gehen. Das verspricht dir Gott. Das tut er. Und was er sagt, das hält er. Komm, bleib zurück, nimm es an. Du wirst es erleben. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns so lieb hast. Es ist für uns nicht zu fassen, wie lieb du uns hast. Denn du hast deinen Sohn, den du über alles liebst, gegeben, damit er durch seinen Tod unsere Sünde trägt, damit wir frei werden können. Und dadurch hast du die Rettungsarche gebaut. Das Rettungsboot steht fertig da. Herr Jesus, du hast es gebaut und jetzt dürfen wir einsteigen. Ich bitte dich, Herr, hilf einem jeden, der nicht in diesem Boot sitzt, der diese Gewissheit nicht hat, dass er zurückbleibt und heute umsteigt. Du bietest es uns an, ich möchte dir dafür danken. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus, dass du uns retten willst für den Himmel. Und auch für den Dienst in dieser Zeit, in der wir leben. Amen. Wir nehmen Platz. Wir werden gleich noch einmal den Chor hören. Ich möchte noch kurz ansagen, morgen wird hier um 9.30 Uhr ein Gottesdienst sein, wo wir auch wieder über ein bestimmtes Thema nachdenken wollen. Und morgen Abend, das ist um 9.30 Uhr der Gottesdienst, und morgen Abend um dieselbe Zeit werden wir über das Thema nachdenken, braucht dieses Universum einen Urheber? Wir wollen das einmal denkerisch nachgehen und Konsequenzen auch daraus ziehen. Ich lade dazu herzlich ein und wir können auch noch Leute mitbringen. Dann holen wir noch ein paar Stühle ran, das soll das Problem nicht sein. Aber diese Möglichkeit wollen wir einfach nutzen, die wir in diesen Tagen haben. Gleich nachdem, wenn der Chor gesungen hat, lade ich ein zu einer Nachversammlung. Das will ich ein wenig erklären. Wir werden uns hier in diesem Teil des Raumes sammeln, hier diese Reihen, die hier sind. Kommen Sie einfach dorthin und dort werde ich erklären, anhand der Bibel mit einigen Versen, wie man umsteigt vom Todesschiff zum Rettungsboot, wie das geht, ganz praktisch. Wir wollen ja nicht nur Theorie machen, wir wollen nicht Fragen stellen, wir wollen Lösungen geben. Diese Lösung nennt uns die Bibel, wie das geht, das werde ich erklären. Wenn Sie nicht ganz gewiss sind, dass Sie zu diesem Jesus ganz gehören, dann sollten Sie kommen, unbedingt. Vielleicht eine Testfrage. Stellen Sie sich vor, Sie würden in dieser Nacht sterben. Wo wären Sie dann? Wenn Sie mit hundertprozentiger Gewissheit unterschreiben könnten, dann bin ich im Himmel, dann ist gut. Herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie das nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen können, dann sind Sie ein Fall für die Nachversammlung. Herzlich eingeladen. Dann kommen Sie. Sie dürfen völlig frei handeln, das sage ich hier vor versammelter Mannschaft. Niemand wird zu irgendetwas gezwungen, gar nichts. Ich werde das erklären, wie man umsteigen kann. Wer das dann will, der darf umsteigen. Wer das nicht will, kann in großer Freiheit wieder gehen. Das ist die Methode Gottes. Niemand wird gezwungen. Es wird nur persönlich eingeladen. Das ist das, was Gott tut. Das wollen wir auch so tun. Wenn jemand mitgebracht worden ist mit dem Auto von irgendwoher oder sonst wo, der eine ist schon bei Jesus und der andere noch nicht so ganz, so 50% oder was weiß ich immer, was es da alles gibt. Es gibt da alle Prozent. Gerade habe ich auch schon gehört von allen möglichen Leuten. Der darf kommen. Dann können die gemeinsam kommen. Und dann werden wir das besprechen. Aber wir müssen es hundertprozentig wissen. Das Schönste wäre, das wäre das Ziel Gottes, dass durch diese Tür heute alle, die dort rausgehen, mit der Gewissheit des ewigen Lebens nach Hause gehen. Dann wäre das Ziel dieses Abends, das Ziel Gottes erreicht. Das ist seine Apophetik, das ist sein Wunsch. Sein Wunsch ist, dass auch nicht ein einziger von uns verloren geht. Das ist sein Wunsch. Ist das nicht wunderbar? Er lädt alle ein. Also ich würde sagen, wenn ich das so höre, wenn ich so geladen bin und so geliebt bin von Gott und es nicht genau weiß, dann bleibe ich und höre mir das an, was Gott sagt. Und dann tue ich das. Diese Chance haben wir alle. Jetzt sind wir dran zum Handeln. Ich lade ein, gleich, dass wir uns hier in diesem Block dort sammeln. Einfach so dazukommen und sammeln. Ich erlebe das immer wieder. Manchmal geht einer noch raus, ist schon draußen, dann kommt er wieder zurück und sagt, nee, muss doch. War doch nicht richtig, jetzt nach Hause zu gehen. Alles ist möglich. Wir warten dann noch ein bisschen. Und dann fangen wir an und dann erkläre ich das. So, jetzt hören wir den Chor und ich freue mich, wenn wir uns dann auch morgen wiedersehen. Einen guten Heimweg und Gott segne uns und bewahre uns unterwegs.